Sie hören eine Aufnahme des Kepler Solun Linz vom 13. Februar 2012 zum Thema Denkrahmen Grundeinkommen. Kann Bedingungslosigkeit eine politische Größe sein? Zu Gast ist Margit Appel, Politologin, Erwachsenenbildnerin bei der Katholischen Sozialakademie Österreichs. Gastgeberin ist Barbara Krennmeier.
Guten Abend, ich begrüße Sie wieder sehr herzlich bei uns im Kepler-Salon. Bei mir zu Gast ist heute die Margit Appel und unser Denkrahmen heute ist das Grundeinkommen. Und die Frage, die wir uns stellen, ist, kann Bedingungslosigkeit eine politische Größe sein? Damit werden wir uns heute beschäftigen. Vorweg noch ein paar organisatorische Infos, vor allem für diejenigen, die heute vielleicht zum ersten Mal bei uns zu Gast sind. Sie können gerne sich mit Trinken versorgen, es gibt die Bar, Sie können sich jederzeit was holen, Sie können jederzeit was bestellen, also es soll wirklich eine gemütliche, angenehme Atmosphäre sein und es soll sich jeder wohlfühlen hier bei uns, das ist ganz wichtig. Die ganzen Veranstaltungen des Kepler-Salons werden aufgezeichnet und stehen dann im Internet zum Anhören, zum Download zur Verfügung. Darum bitte ich Sie dann in der anschließenden Diskussion, wenn Sie eine Frage haben, einfach um ein Zeichen mit der Hand. Sie halten dann ein Mikrofon und dass Sie Ihre Frage dann einfach ins Mikrofon stellen, weil sonst haben wir immer das Problem, dass man dann im Internet eine Antwort hört, aber es fällt völlig der Bezug, worum es denn eigentlich geht. Also einfach bitte warten und dann Mikro gut zubehalten und die Frage stellen, dann kann man das nur gut nachvollziehen. Mein Name ist Barbara Krennmeier, ich bin heute die Gastgeberin und wie gesagt, bei mir ist die Margit Appel. Sie ist Politikwissenschaftlerin, Soziologin und beschäftigt sich mit Frauenforschung. Sie ist Erwachsenenbildnerin und seit 14 Jahren ist sie bei der Katholischen Sozialakademie Österreichs und sie betreibt dort Grundlagenarbeit zu wirtschafts- und sozialpolitischen Fragen. Sie ist außerdem Mitglied im österreichischen Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt und auch in der österreichischen Armutskonferenz, speziell zum Thema Frauen und Arbeit. Armut ist sie dort beschäftigt. Ja, und ihr ist es wichtig, dass sie mit ihrem Engagement damit beiträgt, dass möglichst viele Menschen die gesellschaftlichen Verhältnisse mitgestalten können. Und das ist mit ein Grund, warum sie sich für eine Umsetzung eines bedingungslosen Grundeinkommens einsetzt. Ja, zum Grundeinkommen. Wenn man es ein bisschen so oberflächlich betrachtet, könnte man sagen, ja, das ist so ein Thema der modernen Wohlstandsgesellschaft. Es geht uns alle gut, jetzt können wir uns überlegen, ob wir nicht irgendwie ein Grundeinkommen schaffen. Dem ist aber nicht so. Also die Idee eines Grundeinkommens, so hat es nicht so geheißen, geht schon relativ lang zurück. Es hat ein gewisser Thomas Morus einen Roman geschrieben, der hieß Utopia und es war 1516. Und der hatte da die Idee geäußert, dass man jedem eine Art Lebensunterhalt gibt, um damit vor allem den Diebstahl einzudämmen. Mit dem Hintergedanken hat jeder eine grundlegende Versorgung, kann man das verringern. Ja, und seither haben sich viele bedeutende europäische Denker und Reformer mit diesen Ideen beschäftigt. So erste richtige Konzepte gab es dann Anfang des 20. Jahrhunderts. Vor allem in Australien, Großbritannien, Kanada, Neuseeland hat in den 20er Jahren die Social Credit Bewegung eine große Popularität erreicht und Parteien, die sich damit beschäftigt haben, haben da bis zu 20% Stimmanteil gewonnen damit. Also schon, es war schon Thema. Es haben sich in den 50er und 60er Jahren mit Erich Fromm und Milton Friedman auch sehr bedeutende Ökonomen bzw. Psychologe, Philosoph damit beschäftigt und in Österreich wurden die ersten Vorschläge von Liselotte Wohlgenannt und Herwig Büchele vorgelegt. Vielen ist das Thema, glaube ich, auch im so um das Jahr 2005 dann ein Begriff gewesen, als die Grünen in Österreich sich sehr stark damit beschäftigt haben und das öffentlich diskutiert haben. Und es gibt in Österreich wirklich viele Initiativen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Es wird nach wie vor intensiv diskutiert. Die Frage, die da einfach sehr, sehr spannend ist und die Grundlage ist, diese Bedingungslosigkeit. Kann man ohne eine Bedingung Geld erhalten? Und dazu bitte ich Sie nun um Ihren Beitrag.
Ja. Ja, schönen guten Abend und danke für die Einführung. Es ist erwähnt worden, dass ich mich schon länger mit diesem Thema beschäftige und es mit einem ganz bestimmten Anliegen verbinde, nämlich, dass möglichst viele Menschen damit in die Lage versetzt sind, die gesellschaftlichen Verhältnisse zu gestalten. Ich möchte am Beginn dazu sagen, mir ist natürlich klar, dass nicht die materielle Situation allein darüber entscheidet, ob sich jemand politisch engagiert, ob jemand den Willen oder das Interesse hat, politisch zu handeln. Aber ich meine, es ist auch eine wichtige Komponente, materiell abgesichert zu sein, um überhaupt in der Lage zu sein, die gesellschaftlichen Verhältnisse, die uns alle betreffen und uns alle sozusagen zeichnen auch, diese gesellschaftlichen Verhältnisse mitgestalten zu können. Das ist noch einmal kurz zu meiner Motivation, mich gerade mit diesem Modell und diesem Denkrahmen eines bedingungslosen Grundeinkommens zu beschäftigen. Ich habe für heute Abend mir gedacht, ich gönne mir auch ein bisschen einen Luxus und versuche eine bestimmte Spur zu verfolgen mit dem, wie ich meinen Vortrag, meinen Einstieg hier auch aufbaue, mit dem Wissen, dass ja eine sehr feine, lange Diskussionszeit hier auch vorgesehen ist im Kepler-Salon und ich davon ausgehe, dass Sie sich dann schon die Informationen holen werden, die Sie dann noch brauchen zu diesem Modell, zu diesem Denkansatz und den sich damit verbindenden Fragen eines bedingungslosen Grundeinkommens. Wie schon zu hören war, interessiert mich besonders diese Frage, wie weit bedingungslose Leistung, Zuwendung, ein soziales Recht auf ein bedingungsloses Grundeinkommen, wie weit das tatsächlich Eingang finden kann in unser politisches System, in das, wie wir uns vereinbart haben, das, was der Sozialstaat, das, was die österreichische Gesellschaft jetzt auch konkret für uns alle leisten können soll. Ja? Wie ist es möglich, dass diese sonst in ganz anderen Bereichen angesiedelte Kategorie der Bedingungslosigkeit auch Eingang findet in die politische Ordnung. Und am Beginn habe ich mir so gedacht, ich werde ganz knapp die vier Kriterien nennen, die allgemein benutzt werden, um das Grundeinkommen zu charakterisieren und auch zu unterscheiden von anderen Modellen, damit Sie jetzt sozusagen vielleicht nicht ganz verloren gehen, um welches Konzept es sich hier handelt. Und mit dieser Basis, die ich hoffe, damit geschaffen zu haben, möchte ich mich dann dieser Frage nähern, der Bedingungslosigkeit und der Möglichkeit, das als politische Größe zu denken. Das Grundeinkommen, und ich habe es ja schon angesprochen, hat natürlich eine besondere materielle Komponente. Die Forderung ist, dass ein solches Grundeinkommen in existenzsichernder Höhe zur Verfügung stehen müsste. Das heißt, naheliegenderweise bezieht man sich, wenn man existenzsichernd sagt, auf Größen, die jetzt im allgemeinen politischen Diskurs ein Stück vertraut sind, abgesichert sind, wenngleich meistens auch nicht unumstritten. Eine solche Größe, auf die man sich in der Grundeinkommensdiskussion auch immer wieder bezieht, ist die Einkommensarmutsschwelle. Das sind also diese 60% des Medianeinkommens, die aktuell für eine Einzelperson schon bei knapp über 1000 Euro liegen. Ja. Menschen, die weniger als diese Einkommenssituation, diesen Einkommensbetrag für sich zur Verfügung haben, gelten als armutsgefährdet. Das heißt, wenn ich jetzt die Forderung stelle, dass ein Grundeinkommen als soziales Recht zur Verfügung stehen sollte, das existenzsichernd ist, dann ist naheliegend, dass damit zumindest diese Größenordnung einmal anzuvisieren wäre. Wichtig ist aber dabei mitzudenken, dass sozusagen die nackte Existenzsicherung allein nicht gewährleistet, das Recht in einer Gesellschaft wie der österreichischen auch Teilhabe leben zu können. Ja, also es wäre sozusagen daher auch gut, über diese 1032 hinaus der aktuellen Einkommensarmutsschwelle vielleicht noch an einen etwas höheren Betrag zu denken, um hier auch wirklich von einem teilhabesichernden, Existenz- und teilhabesichernden Grundeinkommen sprechen zu können. So viel also einmal zu dieser einen Komponente Existenzsicherung. Das ist einmal ein wichtiges Kriterium für dieses bedingungslose Grundeinkommen. Ein anderes ist, sämtliche Modelle sehen vor, dass es personenbezogen zur Verfügung gestellt wird. Sie hören vielleicht schon den deutlichen Unterschied zu den Transferleistungen, wie etwa der bedarfsorientierten Mindestsicherung oder auch der Notstandshilfe. Das sind ja alles Zahlungen, die sich am Haushaltseinkommen orientieren. Und die Vorstellung hier ist, dass dieses Grundeinkommen als ein soziales Recht personenbezogen zur Verfügung zu stellen ist, und zwar auf die gesamte Spanne eines Menschenlebens, also von der Geburt an bis zum Tod. Die Modelle sehen für Kinder und Jugendliche meistens 50% der Größenordnung vor, die für Erwachsene gedacht ist. Also existenzsichern und personenbezogen. Das dritte Kriterium ist, es soll allgemein zur Verfügung stehen, also soll keine diskriminierende Ebene haben und bezieht sich darauf, dass Menschen, die festen Wohnsitz in einem Land haben, die legal im Land sind, einen solchen Anspruch auf ein Grundeinkommen haben sollten. Und das vierte Kriterium ist eben das der Bedingungslosigkeit. Und ich nehme an, es wird heute auch nicht anders sein wie an anderen Abenden, wo ich über Grundeinkommen mit Menschen diskutiere. Es ist meistens genau dieses Kriterium, das besonders viel Mühe auslöst, das mitzudenken, weil es sich doch sehr unterscheidet von dem, wie unser System jetzt aufgebaut ist. Sie wissen, dass die Mindestsicherung ja das Wort bedarfsorientiert davor hat und dass es jetzt so gestaltet ist, dass Menschen, die nicht aus eigener Leistung, nicht aus eigenem Zusammenhängen ihr Einkommen, ihr Lebensnotwendiges sichern können, nachweisen müssen, dass sie einen Bedarf haben, um dann von der öffentlichen Hand eine solche Leistung zu bekommen. Also das wäre dieser Zugang über den Bedarf nachweisen, und das bekommen nur die Menschen, die nachgewiesen haben, dass sie es brauchen oder von denen andere glauben, dass sie es brauchen, eine Leistung. Und hier ist aber der Ansatz bedingungslos, und zwar doch sehr umfassend bedingungslos im Sinn von ich muss sozusagen keinen Platz gehabt haben in diesem Erwerbsarbeitssystem. Ich muss nicht irgendwelche Auflagen von so und so vielen Jahren Erwerbstätigkeit erfüllen. Ich muss auch nicht kundtun, wie sozial verbindlich ich mich verhalten möchte. Also es ist in einem sehr weiten und umfassenden Sinn als bedingungslos zu denken. Das wären also diese vier Kriterien: existenzsichernd, personenbezogen, allgemein und bedingungslos. Das soweit, um einmal den Denkrahmen Grundeinkommen skizziert zu haben und nicht zu riskieren, dass Sie glauben, ich spreche hier über eine Verbesserung bedarfsorientierter Leistungen. Ja. Jetzt zu dieser Frage, zu diesem Denkversuch, wie passt Bedingungslosigkeit in eine Ordnung und ein System hinein, das davon gekennzeichnet ist, dass wir glauben, sehr genau gegenseitig beurteilen zu können, welche Leistung wir erbringen müssen, damit uns irgendeine Form von Einkommen, sei es jetzt aus einer beruflichen Tätigkeit oder als Transfereinkommen, zusteht. Weil wenn wir da kurz uns selber überprüfen, ist doch das die Realität. Wenn Sie gerade jetzt in den Zeiten der Sparpaketformulierungen anschauen, wie behutsam hier vorangetastet werden muss, damit nicht irgendwo der Eindruck entsteht, da wird jemandem gegeben, die es gar nicht verdient hätten. Es sollte eigentlich schon längst Gruppen etwas genommen werden, die ohnehin gar nicht so viel leisten, wie sie immer vorgeben. Also wir sind hier auf einem sehr herausfordernden Terrain, wenn wir uns dieser Frage nähern, wie gehen wir denn jetzt mit dieser Zuerkennung von Anspruch auf Einkommen, auf Transferleistung um, weil wir doch sehr gewohnt sind, in möglichst geordneten Bahnen zu denken. Ja. Einkommenspyramiden, Bieniensprünge, Gegenleistung für Leistung, AMS-Kurse, Sanktionen für diejenigen, die nicht mehr die aktuell gerade nicht im Erwerbsarbeitsprozess drinnen sind. Und jetzt kommt dieser Gedanke der Bedingungslosigkeit. Und ich habe mir gedacht, vielleicht ist es möglich, so ein bisschen so aufzumachen, den üblichen Denkrahmen, indem ich ein paar Beispiele gebe, die möglichst illustrieren sollen, wie wackelig eigentlich unsere scheinbar so verlässlichen Zuordnungen und Legitimationen eben in Richtung Einkommensstatus, was auch immer ist. Und da habe ich mich erinnert an eine Situation, die mich den letzten Sommer über immer wieder beschäftigt hat, wenn ich in die Straße in Wien eingebogen bin, in der ich wohne. Da befinden sich in ganz knappem Abstand voneinander ein alteingesessener, relativ großer Juwelier mit einer sehr vermögenden Kundschaft. Also die machen auch ganz tolle Schmuckstücke und so. Und gleich gegenüber eine sehr große Sparfiliale. Und der Juwelier ist ein paar Mal überfallen worden und hat sich dann entschieden, einen privaten Sicherheitsdienst anzuheuern. Und über Wochen stand also vor diesem Juwelier ein deutlich erkennbarer, weil in schwarzer, so eine Art Military Dress gekleideter und mit Pistole versehener junger Mann. Unterschiedliche natürlich, aber irgendwie waren sie sozusagen einander auch ähnlich in dem Habitus, den sie hatten, vor diesem Geschäft zu stehen. Und auf der anderen Seite, vor dem Sparsupermarkt, stand ebenso Tag für Tag und ähnlich viele Stunden wie dieser Security-Mann vor dem Juwelier die eine oder andere Roma-Frau, die dort gewartet hat, dass sie auf die guten Wünsche, die sie den herauskommenden einkaufenden Menschen gegeben hat, eine Münze in die Hand gedrückt bekommt. Ich habe schon eine wichtige Komponente von Leistung angesprochen, nämlich die Arbeitszeit. Und darin konnte ich keinen Unterschied erkennen. Ich konnte auch keinen Unterschied erkennen, dass je nach Wetterlage vielleicht der eine oder die andere nicht dort gestanden wäre, weil dem war nicht so. Also auch wenn es geschüttet hat, standen die da davor. Und sie hatten auch ähnlich schlechte Arbeitsbedingungen in dem Sinn, dass der Security-Mann seine Flasche Mineralwasser oder Limonade genauso irgendwo in ein Eck des Haustors drücken musste, wie gegenüber beim Supermarkt die Roma-Frau, die auch keine Möglichkeit hatte, ihre Habseligkeiten woanders unterzubringen, als einfach so gegen die Auslage geschaufelt. Also aufs erste Sehen, das sind zwei Menschen, die arbeiten, die da 10 Stunden am Tag vor diesen Geschäften stehen. Und doch habe ich natürlich gewusst, und wissen Sie alle, welche Welten dazwischen liegen und dass die Leistung der Roma-Frau ihr beileibe nichts von dem einbringt, was die Leistung des Security-Mannes ihm einbringt. Und das hat natürlich mit ganz vielen Dingen zu tun, die uns sehr vertraut sind. Er hat einen offiziellen Auftrag, er hat jemanden, der ihn für seine Leistung bezahlt. Und damit kommt er in Kategorien hinein, er kann das auch vermitteln durch den Status, den er hat, er kann auch heimgehen und sich in der Gemeinschaft, in der er lebt, als eine arbeitende Person fühlen. Die 10 Stunden, die sich diese Roma-Frauen die Füße in den Bauch stehen, vermitteln ihnen kein Einkommen. Sie sind natürlich gefährdet, weggejagt zu werden. Es hat sie niemand beauftragt. Im Gegenteil, es fühlen sich viele Menschen belästigt. Aber sie steht da Stunde um Stunde. Aber sie gewinnt keinen Status daraus, sie verankert sich damit in keinem Sozialversicherungssystem. Wenn sie krank ist und am nächsten Tag nicht dort stehen kann, dann ist es halt einfach so. Ein Beispiel, mit dem ich an dem kratzen möchte, was so unsere gängigen Ordnungen und Bewertungen von Leistung sind, die dann zu einem gerechtfertigten Einkommen führen. Zwei Beispiele möchte ich nur noch anmerken, nicht, dass Sie glauben, ich hätte nicht mehr, aber ich denke, es fallen Ihnen selber jetzt auch schon solche Fragen ein oder solche Situationen ein, die da in dieser provokanten Art vielleicht vergleichbar wären. Eine andere Sache, die mir immer wieder durch den Kopf geht und die ich zumindest auf der einen Seite beobachten kann, Es gibt die Verkäuferinnen, die Tag für Tag vor diesen Scannerkassen sitzen, also sozusagen Bildschirm fixiert auch ihre Arbeit tun müssen und die damit den realen, noch gerade real gebundenen Wirtschaftskreislauf am Leben halten, indem sie uns diese Waren da wieder ausfolgen, die wir zuerst auf das Band geräumt haben. Sie kennen alle die Einkommenshöhen dieser Frauen, die ja dann meistens Teilzeit arbeiten und es sehr schwierig haben, auch nur zu einer einigermaßen nennenswerten Alterspension zu kommen. Also die Kandidatinnen für diese armutsgefährdenden Gruppen sind, von denen ich schon zuerst gesprochen habe. Auf der anderen Seite gibt es Jobs, die ähnlich bildschirmfixiert sind, nämlich die Börsehändler, die Trader in den Bankräumen und soweit es noch gibt, tatsächlich auf den Börsen, die auch dort den ganzen Tag sitzen und auf diese Bildschirme schauen und die viel dazu tun, damit dieser ganze virtuelle Kreislauf unserer Ökonomie am Laufen bleibt. Und die Gehaltsniveaus, der gesellschaftliche Status, das, was sich damit an Möglichkeiten für das Leben der einen und des anderen verbindet, fallen komplett auseinander, weil unsere Ordnung in irgendeiner Weise dafür spricht, dass diese Trader ein unglaublich hohes Einkommen haben müssen, dann auch noch Boni ausgezahlt bekommen. Und weil wir finden, dass also die Verkäuferin an der Kasse scheinbar irgendwie eine vollkommen minimale, nicht wirklich wichtige oder was auch immer Leistung erbringt und daher nicht den Zugang zu dieser Art von Einkommen haben soll. Eben aber dann auch nicht in der Folge zu einem entsprechenden gesellschaftlichen Status, zu einem stolz sein können auf das, was hier mit ihr verbunden wird. Und ein letztes Beispiel, ganz anderer Art jetzt, ein Kollege von mir, Wissenschaftler, aber auch das ist ja heutzutage eher etwas, was viele prekäre Formen annimmt, wissenschaftlich tätig zu sein, der im Grundeinkommensnetzwerk auch mitarbeitet, illustriert diese Problematik von Leistung und Einkommenszuordnungen an seiner eigenen Tätigkeit und sagt, für seine Lebenspartnerin ist es schon enorm schwierig zu unterscheiden, wenn er ein Buch liest, ob er gerade arbeitet oder ob das eine Freizeitbeschäftigung ist. Ja. Und sie liegt sehr oft falsch, was dann zu Beziehungskonflikten führt. Aber was er damit sagen möchte, ist, dass es heutzutage ganz, ganz viele Tätigkeiten gibt, gerade auch in dieser Dienstleistungsökonomie, im Bereich der Kreativwirtschaft etc., wo es uns allen unglaublich schwer fallen würde, immer treffsicher zu sagen, jetzt ist gerade die Phase, wo diese Person eine Leistung erbringt, für die sie dann noch irgendein Honorar oder eine Entlohnung erbringt, oder jetzt ist es das nicht. Also Leistungen, die dann auch gar nicht so offensichtlich sind, wie in meinem ersten Versuch, zu sagen, der Security-Mann und die Roma-Frau, ja, wo ich sozusagen noch sehe, allein durch diese Präsenz an den Arbeitsplatz gebunden zu sein, dass hier Leistung erbracht wird. Selbst diese Kategorien haben sich ja in den Formen von Tätigkeit, die unsere Gesellschaft braucht und wünscht oder die sich halt auch so ergeben haben, haben sich ja auch schon aufgelöst. Ja, Beispiele, um sie auf die Spur zu bringen, dass hier möglicherweise, wenn wir in den üblichen Einkommens- und Leistungskategorien denken, ein ziemlicher Popanz am Werk sein könnte. Jedenfalls, um sie auch auf die Spur zu bringen, genauer noch einmal hinzuschauen, sollten wir nicht in eine Richtung denken, die ein Stück gerechter wäre, ist immer ein sehr großes Wort, aber vielleicht auch in eine Richtung denken, die durchaus auch eine effizientere Ordnung zur Folge hätte, weil es ja auch durchaus viele Analysen gibt, die sagen, so wie wir uns jetzt verständigt haben über die Zusammenhänge von Arbeiten, Leistung, Einkommen, gesellschaftlichem Status, Zugang zu Sozialversicherungssystemen, das birgt ja auch viele Fehlsteuerungen, viele Fehlallokationen mit sich. Es ist ja gar nicht gesagt, dass das ganze Potenzial, das unsere Gesellschaft hätte, genau mit dieser Ordnung wirklich gut gefördert ist, alle Menschen am richtigen Platz sind und alle Begabungen und Fähigkeiten wirklich gut genützt sind. Also warum nicht in eine andere, in Richtung einer anderen Ordnung denken? Und da kommt jetzt diese Frage ins Spiel, kann es in Richtung eines bedingungslosen Grundeinkommens gehen? Wo finden wir denn heute Bedingungslosigkeit in unserer Ordnung? Und mir fällt da sofort ein, dass die Bedingungslosigkeit, die, glaube ich, jede Gesellschaft braucht, ja, also das ist sozusagen eine Emotionalität oder eine Haltung, die jede Gesellschaft braucht. Aber wir haben sie jetzt an ganz einen bestimmten Ort verlagert, nämlich in den privaten Bereich und dort in erster Linie wird sie sozusagen übernommen oder gelebt, diese Haltung von Frauen. Und die haben davon relativ wenig, halten vielleicht aus einem Selbstverständnis, einer Sozialisation heraus, wo sie eine Rolle nach wie vor ein Stück entsprechen müssen oder wollen, das aufrecht. Aber ich glaube, dass das, wo ich behaupte, jede Gesellschaft braucht so Orte der Bedingungslosigkeit, dass das eben ganz in diesen privaten familiären Zusammenhang hinein verlagert ist. Da kann man jetzt sozusagen relativ niederschwellig anfangen, indem man sagt, heutzutage ist es genauso wie vor etlichen Jahrzehnten notwendig, dass in Familien einmal bedingungslos geholfen wird, weil es dem einen Verwandtschaftsmitglied nicht so gut geht wie dem anderen und dann springen die anderen ein und normalerweise wird in Familien dann nicht mit Zins und Zinseszinsen gerechnet. Es gibt auch solche Familien, aber es gibt auch die, wo das nicht so üblich ist. Oder dieser Begriff, wo das bedingungslos uns ja am nächsten liegt, ist ja der Begriff der bedingungslosen Liebe. Das wird Ihnen wahrscheinlich schon eingefallen sein. Das ist etwas, was Kinder brauchen, damit sie gut aufwachsen können. Das brauchen alte Menschen, damit sie das Gefühl haben, in Würde gepflegt und respektiert zu werden. Das brauchen aber auch sie schon, wenn sie das nächste Opfer der Grippewelle sind und einmal ein paar Tage sich nicht selber versorgen können. Also es gibt viele Kategorien, danke, also es gibt viele Kategorien dieser Bedingungslosigkeit, die aber heutzutage in einem bestimmten Raum, nämlich dem privaten Raum, verbannt sind und vor allem dort den Frauen zugemutet wird in Form der unbezahlten Fürsorgearbeit. Etwas abgeschwächt vielleicht findet sich diese Kategorie des Bedingungslosen auch noch im Bereich der ehrenamtlichen Tätigkeit. Da können Sie ja mal überprüfen, was für Formen Ihnen da vertraut sind und ob das auch in dem einen oder anderen Fall diese Kategorie von Bedingungslosigkeit haben kann. Entweder weil sozusagen jemand völlig beseelt ist, die Welt retten zu müssen, irgendwas Gutes zu tun, sich aufzuopfern für andere oder so. Und man nimmt es eigentlich auch ganz gern, ja, weil es ist sowieso eine Qualität, die man braucht in der Gesellschaft, diese bedingungslose Zuwendung, Unterstützung, wie auch immer, dieses Gutsein oder so. Also dort ist das jetzt zu finden. Und es gibt aber auch eine ganz andere Ebene noch, wo die Bedingungslosigkeit sich findet. Und das ist auf der Seite derjenigen, die mit sehr, sehr hohen Einkommen, mit Vermögen und mit Besitz ausgestattet sind. Ich hoffe, Sie können das so jetzt mitvollziehen, wie ich es da jetzt meine. Da ist es nicht so, dass da jetzt damit ausgesagt ist, wenn sich dort auch Bedingungslosigkeit findet, dann ist das auch eine Gruppe von Menschen, die sehr viel gibt. Das meine ich damit nicht. Sondern mein Eindruck ist, dass Eigentum und Vermögen das, wo man früher gesagt hat, damit ist Sozialpflicht verbunden. Ja? Ich habe mir zwar etwas erwirtschaftet und ich habe ein sehr hohes Einkommen oder ich besitze sehr viele Güter oder auch Geldvermögen und das macht aber auch eine gewisse Anforderung in Bezug auf die Gemeinschaft. Da habe ich auch was zu geben davon. Ja? Das scheinen wir irgendwie im Laufe der sich verstärkenden neoliberalen Tendenzen abgeschüttelt zu haben. Und heute, siehe Sparpaketsdiskussionen, ist es irgendwie ziemlich einfach zu sagen, dass Recht auf Eigentum ist also irgendwie eine bedingungslose Sache. Und ich brauche nicht mehr viel argumentieren, ob der Besitz von, ich weiß nicht was, 5 Wohnungen, die ich gar nicht alle selber bewohnen kann, oder große Summen an Geldvermögen, die ich nicht für meinen eigenen Lebensbedarf und auch nicht den meines Clans oder wem auch immer ausgeben kann. Ich muss das in keiner Weise irgendwie rechtfertigen. Ja, also da ist auch eine eigenartige Form von Bedingungslosigkeit in der Gesellschaft da. Sie können sich vorstellen, dass es jetzt im letzten Schritt darum gehen wird zu sagen, es wäre doch gut, wenn die Bedingungslosigkeit nicht in den Privatbereich hinein verbannt ist, wenn wir uns darüber verständigen können, dass das etwas ist, was wir als Qualität brauchen und das eigentlich beschreibt, dass Menschen gar nicht anders sich entwickeln und existieren können, als dass es so etwas wie Orte der Bedingungslosigkeit gibt. Und daher jetzt diese Forderung oder diese Vorstellung, darüber nachzudenken, wie könnte es sein, wenn die Bedingungslosigkeit in den Raum des Politischen hineinkäme. Ja, also das ist mit dieser Überschrift auch für den heutigen Abend gemeint, Bedingungslosigkeit als politische Größe, in welcher Form ist das vorstellbar? Und um da jetzt zum Ende meiner Ausführungen zu kommen, sehe ich noch 2 wichtige Aspekte, die ich da vermitteln möchte. Und zwar, wenn Bedingungslosigkeit eine politische Größe wird, zum Beispiel in der Form eines so eines Rechts auf ein Grundeinkommen, wie ich es Ihnen mit diesen 4 Kriterien am Anfang geschildert habe, dann würde ich das gut finden, weil dann ist abgesichert das, was das Lebensnotwendige ist, ja, weil es ja existenzsichernd ist, weil es personenbezogen ist, und weil es keine, weil es viel Angst nimmt, sozusagen schon das Lebensnotwendige nicht erreichen zu können, weil ich in diese ganzen Kategorien und Schemata von Ordnungen und von Absicherungssystemen nicht hineinkomme oder immer wieder einmal daraus herausfallen könnte. Also es ist diese Bedingungslosigkeit ganz wichtig auf dieser Seite, wo es um das Lebensnotwendige geht und auf das, was die Grundteilhabe an dieser Gesellschaft sichern soll. Und gleichzeitig ist es viel zu verkürzt und wäre es viel zu schade, wenn wir sagen, naja gut, also soll es ein solches Grundeinkommen geben, damit die Armut ausreichend bekämpft ist und damit kein Mensch wirklich in schwerer existenzieller Sorge leben soll. Wenn wir es darauf verkürzen, dann wäre, glaube ich, eine ganz wichtige Dimension von Grundeinkommen verspielt, die mit so etwas wie Freiheit zu tun hat. Also Grundeinkommen, finde ich, hat nicht nur mit Notwendigkeit zu tun, sondern hat auch ganz viel mit Freiheit zu tun. Und ich glaube, dass dieses Zusammenspiel, genug zum Leben zu haben und zu wissen, es steht mir bedingungslos zur Verfügung, ich kann es also nicht verspielen, ja, dass das der Boden ist, auf dem Freiheiten von Menschen sich entwickeln können, die jetzt zu wenige von uns gehen können und ausprobieren können und die das Zeug dazu hätten oder das wäre eine Situation, die das Zeug dazu hätte, das Potenzial von viel mehr Menschen zu mobilisieren, als die jetzige Ordnung eigentlich möglich macht. Und um den Bogen sozusagen zu schließen, ich denke, so eine Gesellschaft, in der Bedingungslosigkeit eine politische Größe wäre, das wäre dann auch eine Gesellschaft, wo wir alle viel mehr daran Interesse haben könnten, die Verhältnisse gemeinsam zu gestalten und sie nicht so sehr gestaltet zu bekommen, wie das heute die Normalität ist. Ja, soweit einmal.
Gut, dann sage ich mal herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Ich denke, da tun sich jede Menge Fragen auf. Wir haben da hinten bereits einen Herrn, dann da vorne und da einen dritten. Bitte schön.
Ich bin ein Mensch von Zahlen. Wenn Sie heute für alle Österreicher ein bedingungsloses Grundeinkommen von 1.000 Euro im Monat verlangen, haben Sie sich schon ausgerechnet, was das im Jahr kostet?
Ist das schon das Ende der Frage? Nein.
Das ist nicht die Frage.
Ach so, okay. Wo muss ich ein bisschen aufpassen, wie ich reagiere, weil Lust hätte ich am ehesten zu sagen, ich bin keine Frau der Zahlen, aber das stimmt so überhaupt nicht. Ich bin für Budgets zuständig und habe mir auch schon vieles angeschaut zur Finanzierung eines Grundeinkommens. Aber de facto ist es so, dass Berechnungsmodelle vorliegen, die gleich auch gut dagegen halten, wenn es zu sehr in Richtung einer Milchmädchenrechnung geht. Also das, die Provokation höre ich jetzt bei Ihnen ein bisschen heraus. Also wenn man sozusagen hochrechnet pro Person, ja, dann kommt eine vorstellbare Summe heraus, wenn wir ungefähr wissen, wie viele Menschen in Österreich leben. Aber wie gesagt, das ist sozusagen die Ebene der Milchmädchenrechnung und bei der wird sie dann auch nicht bleiben. Also es gibt Finanzierungsmodelle, die dann sehr klar auch gegenrechnen, die Leistungen, die ja dann nicht mehr ausbezahlt werden müssten und die natürlich auch Ideen entwickeln für die zusätzlichen Einnahmen, die es bräuchte, um diese Leistung finanzieren zu können.
Dann darf ich aber noch einmal auf das Stichwort Bedingungslosigkeit zurückkommen. Wenn schon bedingungslos, dann muss es wirklich jedermann zustehen und jeder Frau und jedem Kind.
Genau.
Und dann darf ich Ihnen die Antwort liefern. Das sind 960 Milliarden Euro jährlich. Eine Billion Schier. Ja, Entschuldigung, 96 Milliarden Euro, also in Schilling ungefähr etwas mehr als eine Billion Schilling. Danke.
Bitteschön.
Ja, um Ihnen in Ihren Denkrahmen folgen zu können, brauche ich noch eine Definition. Sie haben gesagt, die Roma-Frau arbeitet, weil Sie sie ja verglichen haben mit diesem Security-Mann. Was verstehen Sie unter Arbeit? Das ist die eine. Sie haben nämlich im Zuge dessen auch gesagt, der eine wurde beauftragt, die Roma-Frau nicht, vielleicht nicht, weil sie muss auch arbeiten, weil sie irgendjemanden hat, der das abkassiert. Und es geht um Stolzsein auf Leistung, haben Sie gesagt. Also wie verbinden Sie das? Wie definieren Sie Arbeit, Beauftragen und Stolzsein auf Leistung?
Ja, also unselbstständig erwerbstätige Menschen brauchen normalerweise einen Auftraggeber, einen Arbeitgeber, der ihnen sagt, dass sie eine bestimmte Leistung zu erbringen haben. Darauf beziehe ich mich, wenn ich sage, der Security Man ist in dem Sinn im Rahmen eines aufrechten Arbeitsverhältnisses tätig. Ja. Die Seite des Stolzseins entsteht dann durch so ein bestimmtes Gewebe, durch so ein Verständnis von uns, ne, dass sobald ich es geschafft habe, mir einen offiziellen Erwerbsarbeitsplatz zu ergattern, indem mich jemand beauftragt, dann habe ich auch schon das Recht, stolz darauf zu sein. Das vermittelt mir einen bestimmten Status. Es reicht quasi, sagen zu können, weiß ich nicht, zwischen ich habe ein Hocken oder ich tue irgendwie dieses oder jenes ganz besonders Interessante. Ja.
Ein persönliches Gefühl würde wegfallen, wenn ich einfach Leistung beziehe. Tut das gut? Wenn ich einfach grundlos bekomme.
Aha, okay, verstehe, wohin Sie leiten wollten. Mhm. Ja, also ich nehme an, über diese Dinge werden wir jetzt diskutieren. Mhm. Ich verstehe eine Leistung wie ein oder ein ja, ich bleibe dabei, eine Leistung wie ein Grundeinkommen nicht als etwas, was ich grundlos beziehen kann. Mein Eindruck oder meine Herangehensweise ist so, dass ich sage, es würde damit nur etwas definitiv gemacht, was uns ohnehin schon zusteht und wofür wir alle schon Leistungen erbracht haben oder erbringen werden oder permanent erbringen. Ja. Also es ist ein anderer, umfassenderer Gedanke von Leistung, der dahinter steht. Es ist natürlich auch ein anderes Menschenbild. Ja.
Und es geht ums Thema Motivation, weil wozu bin ich im Leben motiviert, wenn ich für nichts sorgen muss, wenn ich auch nicht dafür sorgen muss, dass ich mein Überleben sichere, weil ich es einfach bekomme, es ist einfach da. Also schön ist, ja, keine Frage.
Ja, die Gegenfrage wäre, bin ich motiviert zum Leben, wenn ich um jeden Cent kämpfen muss? Was tut das mit mir? Ja. Ja.
Dankeschön. Bitteschön. Dann noch 1, 2, 3, 4.
Ich möchte Sie fragen, ob Sie ein Buch über den Freiheitsbegriff kennen, dessen Vorwort, ich glaube, von der Schweizer Philosophin Simone Weil geschrieben worden ist. Und das könnte, dieses Vorwort könnte den Titel haben, Freiheit, die ich meine. Ich habe die Lebenserfahrung gemacht, dass jeder seinen eigenen Freiheitsbegriff hat und wenn er den auch leben will, dann werden andere darunter leiden, weil durch jede Freiheitsausübung die Freiheiten anderer Menschen eingeschränkt werden könnten. Ja, laut Reinhard May ist es zwar über den Wolken, herrscht zwar über den Wolken die grenzenlose Freiheit, aber unter den Wolken nicht einmal beim Skifahren auf dem weißen Traum.
Ja, und dennoch ist es so, dass wir eine gesellschaftliche Ordnung dulden, die von einem sehr hohen Maß und wieder zunehmenden Maß an Ungleichheit gezeichnet ist. Und das bedeutet nichts anderes, als wie dass bestimmte Bevölkerungsgruppen ungleich mehr Möglichkeiten haben, ihr Verständnis von Freiheit zu leben als andere. Und ich kann sagen, das ist mir egal. Ja. In der Armutskonferenz ist ja auch immer diese Definition oder dieses Verständnis von Armut da, dass es ein Berauben von Möglichkeiten von Menschen ist. Und wenn ich Ungleichheit so denke, ja, dass das bedeutet, dass ich einem großen Teil der Gesellschaft Möglichkeiten raube, das zu sein, was sie sein könnten oder auch ein bestimmtes Maß an Freiheit zu leben, dann ja, denke ich, ist da für mich zumindest schon ein Stück ein Auftrag drinnen, in Richtung mehr Gleichheit zu gehen. Dass das nicht über den Kamm schert, dass alle die gleiche Freiheitsvorstellung haben, da gebe ich Ihnen recht.
Möglichkeiten, diese Ziele zu erreichen, die raubt man sich ja selbst. Ich leide darunter genug und bin auch mit 52,5 Jahren in eine Berufsunfähigkeitspension, sagen wir, entlassen worden, von der BVA zunächst nur provisorisch auf 2,5 Jahre. Und auf meine Frage an den Betreuer vom AMS hat mir der erklärt, im erlernten Beruf wird es schwierig sein, eine Arbeit zu finden und das Umschulen in dem Alter ist vielleicht auch nicht zielführend. Suchen Sie aber um Verlängerung dieser vorläufigen Berufsunfähigkeitspension an. Na, habe ich gemacht. Der Erfolg ist eine Bruttopension von derzeit 660 Euro.
Genau. Und ist das ein Leistungsbezug, der motiviert? Ne? Es gibt zwar ein Recht sozusagen drauf, aber ja.
Gut. Nächste Frage, bitte.
Eine kurze Anmerkung noch. Es waren nicht die Grünen, es war das liberale Forum, die zuerst mit der Grundsicherung gekommen sind. Damals, ich glaube, in der Ära Heide Schmidt 1. Und damals ist auch schon genau das Argument vom Menschenbild gekommen. Die Heide Schmidt ist damals geprügelt worden, genau für diese Vorschläge, die sie jetzt bringen. Genau mit demselben Argument, ja, wenn das kommt, dann arbeitet doch keiner mehr. Dann macht doch keiner mehr was. Ne? Dann bleiben alle daheim in der Hängematte. Wenn ich ein Menschenbild habe, dass ich sage, wenn es mir grundsätzlich erlaubt ist, sozusagen das zu machen, was ich will, dann mache ich ja viel mehr. Ich glaube, da kann ich Ihnen folgen. Was mich sehr freut, ist, dass es jetzt immerhin schon so weit ist, dass man solche Meinungen äußern kann, ohne dass man jetzt da mit nassen Fetzen sofort verjagt wird oder mit Buhrufen aus dem
Saal. Bin ich auch froh, ja.
Und was mich interessiert, ist das jetzt Ihre Einzelmeinung sozusagen oder steht da eine Organisation dahinter, die wirklich versucht, die Gesellschaft, das ist ja ein Umdenken im gesamten Gesellschaftsbild, ist das mehrheitsfähig oder wird das Ihrer Meinung nach irgendwann einmal mehrheitsfähig sein oder wird das eine nette Diskussion, eine nette Diskussionsgrundlage sein?
Ja, also Gott sei Dank ist es keine Einzelmeinung von mir. Ich arbeite in der Katholischen Sozialakademie Österreichs und das ist eine Einrichtung, die eben schon in den 80er Jahren in Österreich die ersten Bücher dazu publiziert hat, zu diesem Grundeinkommen. Und zwar aus dem Verständnis heraus, dass es der katholischen Soziallehre entspricht, das, was da drin an Würde des Menschen und an Recht auf sozusagen Teilhabe an der Gesellschaft angesprochen ist, das in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens zu denken. Ja. Dafür gibt es immer noch Prügel, aber es ist irgendwie ausreichend Mut da, um dafür noch immer einzutreten. Und mittlerweile gibt es aber viele Orte auch in Österreich, die sich da in Richtung eines Grundeinkommens engagieren. Das Netzwerk Grundeinkommen und sozialer Zusammenhalt ist angesprochen gewesen schon. Das gibt es jetzt seit heuer im Herbst, sind es 10 Jahre, dass das gegründet wurde. Es gibt einen runden Tisch Grundeinkommen, der Ableger auch in einigen Bundesländern hat. Es gibt eine sehr starke Vernetzung in den deutschsprachigen Raum hinein. In Deutschland wurde zeitgleich mit der Verabschiedung der Hartz-IV-Gesetze ein deutsches Grundeinkommensnetzwerk gegründet, weil sozusagen dort dann das Maß voll war, sich diese Art von Armutsbekämpfung gefallen zu lassen gesellschaftlich. Es gibt in Holland, Niederlande, Finnland, also es gibt fast in jedem europäischen Land ein Grundeinkommensnetzwerk und es besteht aktuell die Absicht, eine europäische Bürger- und Bürgerinneninitiative zur Einführung eines bedingungslosen Grundeinkommens zu starten. Das ist ein neues Instrument, wie Sie wissen, das zur Verfügung steht im Rahmen der Europäischen Union und wir wollen ganz gerne wissen, wie die Kommission ihren Spielraum ausnutzen würde, um ein sozialeres Europa möglich zu machen in Form eines bedingungslosen Grundeinkommens. Es gibt auch ein weltweites Grundeinkommensnetzwerk, weil interessanterweise es eben nicht nur sozusagen die Wohlstandsländer sind, die in diese Richtung denken. Es gab auch Grundeinkommensexperimente schon. Das in Namibia ist vielleicht recht bekannt, weniger bekannt vielleicht ein von Gewerkschaftsfrauen in Indien organisiertes Grundeinkommensexperiment. In Brasilien ist das Grundeinkommen mit Vorbehalt in der Verfassung festgehalten als Ziel, als Zielbestimmung. Also ja, nur so andeutend, wo es überall unterwegs ist und man kann auch in Österreich sich an verschiedenen Punkten für das Grundeinkommen engagieren. Ich habe das Positionspapier des Netzwerks mitgebracht und sage ich gleich dazu eine Zeitung der Katholischen Sozialakademie, die gerade einiges aufgreift zum Thema, ist die Schuldenkrise wirklich eine Schuldenkrise und wie schaut es mit diesen Sparpaket-Diskussionen aus, die es jetzt gibt. Also ja, es ist eigentlich, ich finde schon eine ziemlich stolze Bewegung. Natürlich, wir haben kaum eine Möglichkeit in der Zeit im Bild um 19:30 Uhr zu erscheinen. Ja, das ist irgendwie nach wie vor sehr schwierig. Aber es gibt jetzt schon zum 4. Mal immer in der 38. Kalenderwoche eine Woche des Grundeinkommens, die im ganzen deutschsprachigen Raum stattfindet. Mit vielen Veranstaltungen. In Österreich waren es im letzten Jahr, glaube ich, 25 oder so. Und in München wird heuer im September ein Grundeinkommenskongress stattfinden von diesem weltweiten Grundeinkommensnetzwerk. Ja, diverse Websites, Grundeinkommen.at für hier. Und ja, also es gibt schon Möglichkeiten, sich da zu verbinden und was dafür zu tun.
Ich möchte da kurz einhaken. Sie haben die Beispiele genannt, wo schon Grundeinkommen versucht wurde, versucht wird. Kann man das vergleichen mit den Konzepten, die im deutschsprachigen Raum angedacht werden? Was gibt es für Erfahrungen damit? Können Sie uns ein bisschen was darüber erzählen?
Ja, also eine 1:1 Vergleichbarkeit ist natürlich nicht gegeben, weil zum Beispiel also das Experiment in Namibia, das ich am besten kenne, einfach von den Armutsgrößenordnungen dort vor Ort gekennzeichnet ist natürlich. Das ist ein Experiment, das ein Grundeinkommen für die Bewohner und Bewohnerinnen eines bestimmten ausgewählten Dorfes ausbezahlt hat über einen längeren Zeitraum. Die Mittel dafür wurden letztendlich dann aus einem Zusammenschluss von verschiedenen Kirchen und Gewerkschaften teilweise in Namibia, aber vor allem dann auch in Deutschland aufgebracht. Weil die namibische Regierung sich dann letztendlich doch nicht entschließen konnte, damit voranzugehen, obwohl es eine Zeit lang recht erfolgversprechend ausgeschaut hat. Das, was allerdings schon bemerkenswert war, also die Berichte, die Evaluierungen dieses Experimentes sind auch gut dokumentiert im Internet nachzulesen, das, was doch bemerkenswert war, eine wie winzige Summe, aber eben bedingungslos gegeben, stabilisiert, einfach stabilisiert, ja. Ein Moment, das uns wahrscheinlich in unserem kapitalistischen Denken begeistert, zu relativ schnell zu unternehmerischen Aktivitäten führt. Also die Tatsache, dass ich weiß, ich habe ab jetzt jede Woche mit Sicherheit diesen und diesen Betrag, hat erstens einmal dazu geführt, dass die Gesundheitsversorgung im Dorf besser war, dass die Kinder den Schulbesuch regelmäßiger machen konnten und eben zu unternehmerischen Aktivitäten. Also da reden wir jetzt von nicht nur Brot backen für die eigene Familie, sondern so viel, dass ich es der Nachbarin verkaufen kann oder den Nachbarn verkaufen kann. Und ein Umstand, der mir sehr wichtig war, Sie kennen ja vielleicht diese schon sehr bekannte Bewegung der Mikrokredite, wo man die Eukokredit Bank zum Beispiel, ja, wo Sie Ihr Geld hingeben können und dann werden Kooperativen oder wie auch immer in Dritte Weltländern kleine Beträge gegeben, um wirtschaftlich auf die Beine zu kommen. Und das Grundeinkommen ist ja da nicht so ganz unähnlich, stellt jetzt eben nicht, also sozusagen hat als Voraussetzung nicht eine wirtschaftliche Aktivität, aber hat den Vorteil, dass es dort alle Menschen vor Ort bekommen und daher die Kaufkraft insgesamt dieser Gemeinschaft ein Stück abgesichert ist. Und dann muss man nicht, wenn man mehr Brot backt, als die eigene Familie braucht, dann sich was organisieren, damit man auf den Markt kommt, weil dort Menschen sind, die einem was abkaufen können, sondern man kann das dann auch vor Ort abgeben, verkaufen. Ja. Also das finde ich eigentlich recht überzeugend jetzt auch in dieser ein bisschen Konkurrenz mit der Frage Mikrokredite oder Grundeinkommen.
Dankeschön. Der Herr?
Mich würde interessieren, wie sich das auf die Arbeitsplatzsituation auswirken würde. Es wäre ja nicht nur ein Segen für die, die jetzt nichts kriegen, sondern auch für alle, die ein bisschen mehr kriegen, als man dann gratis kriegen würde. Die würden ja alle aufhören zu arbeiten, es sei denn, sie würden um das, was sie jetzt mehr kriegen als die Mindestsicherung, eine Erhöhung kriegen. Das heißt, es wird nicht unwesentliche Zahl an Arbeitsplätzen einfach frei werden, die aber keiner nachbesetzt, weil man sowieso das Geld umsonst kriegt. Wie wird das funktionieren? Das ist vielleicht ein naiver Ansatz, aber wahrscheinlich wird es so werden. Würde es so werden.
Ja, ich meine, die Bilder, die man in Richtung Auswirkungen des Grundeinkommens auf den Arbeitsmarkt hat, die haben eine ziemliche Bandbreite und ich finde, es ist eh sehr gut, über das wirklich intensiv zu reden, weil ich kann natürlich überhaupt nicht behaupten, ich wüsste, wie es wirken würde. Es gibt so mittlerweile die Möglichkeit, ausgetüftelte Simulationen zu machen und zu schauen, wie die Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, wie sich das verändern würde, wenn so und so viele bei den Jobs bleiben, so und so viele aufhören würden und so. Ja. Aber das sind natürlich Annahmen, von denen wir eh durch die herrschende Ökonomie geschädigt genug sind, weil die macht ja auch ständig solche Simulationen und trifft auch die Realitäten nicht immer besonders gut. Ich denke, es wird wohl bestimmte Phasen geben, ja, wie sich dann das Grundeinkommen auf den Arbeitsmarkt auswirkt und auf die Bereitschaft zur Arbeitsaufnahme. Aber zunächst einmal, glaube ich, ist wichtig, sich zu erinnern, von welchen Beträgen ich hier spreche. Jetzt sagen wir mal 1.000 Euro pro Person und ich weiß nicht, mit Ausnahmen wahrscheinlich, aber wer hier in dem Raum in der Lage wäre, den gewohnten Lebensstandard mit 1.000 Euro weiterzuführen. Also das ist natürlich schon ein Argument, das darauf hinauszielt zu sagen, es wird wohl eine Arbeitsbereitschaft bleiben müssen oder wir werden es auch wollen. Netto, ja.
Das heißt, wenn man jetzt zu zweit in einem Haushalt wohnt, hat man 2.000 netto. Das ist nicht schlecht, würde ich sagen.
Oder? Ja, es soll auch nicht schlecht sein. Ja,
ja, aber wenn Sie vom gewohnten Lebensstandard sprechen, ich glaube, dass viele von uns da mit 2.000 netto den Lebensstandard sehr gut halten könnten.
Also das ist jedenfalls in Richtung, weil Ihre Frage war ja auch, diejenigen, die sozusagen knapp drüber sind oder an dieser Grenze sind, die würden dann nicht. Das ist halt die Frage, ne? Dann kann ich sagen, ich arbeite zumindest Teilzeit weiter. Ich kann besser bestimmen, wie viel Zeit ich einsetzen möchte. Und für die etwas ungeliebteren Jobs, von denen man dann am ehesten befürchtet, dass die dann keiner mehr machen würde, wird sie vielleicht sogar zu einer Erhöhung des Lohnangebotes kommen, ne? Damit das dann getan wird. Ja.
Gut, wir hatten hier noch eine Wortmeldung, ne?
Ja, wenn ich jetzt auf die Überschrift zurückgreife, kann bedingungslos eine politische Größe sein, dann geht mir immer wieder durch den Kopf, haben wir das als politische Größe nicht, wenn wir in die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte denken. Für mich ist das doch ein klassisches Beispiel an Bedingungslosigkeit, das einfach nicht konsequent genug zu Ende gedacht wird. Also Ihre Gedanken eines Grundeinkommens, oder nicht nur Ihre, sondern die der Bewegung eines bedingungslosen Grundeinkommens ist doch eigentlich nur die konsequente Fortsetzung dieses Gedankens der Menschenrechte. Oder sehe ich das falsch?
Ja, ich meine, es ist für mich immer wieder sehr erschütternd mitzubekommen, wie wenig wir auf diesen Schatz, den wir haben, mit dieser allgemeinen Erklärung der Menschenrechte oder mit sowas wie einer Sozialcharta oder so, wie wenig wir auf das zurückgreifen und wie sehr wir doch eher gezeichnet sind von diesem konkurrenzorientierten und leistungsorientierten Denken. Ja, also es wäre genauso enthalten, ne? Das Recht auf ein Einkommen, auf ein Dach über den Kopf, auf genügend zu essen, das ist dort so beschrieben. Aber kann Ihnen nur erzählen, ich war vor ein paar Monaten im Weinviertel bei einer Veranstaltung zum Thema Rassismus, Nützlichkeitsrassismus genauer. Und dann ist mir erzählt worden, dass dort bis zu 100 Leute jeden Samstag bei einer Rotkreuzstelle sich anstellen, wo kostenlos Essen abgegeben wird. Und die Frage, die mir gestellt worden ist, ist gewesen, ob ich es nicht gut finden würde, wenn diese Menschen das nicht kostenlos bekommen würden, sondern ein bisschen was dafür geben müssten, damit sie das mehr zu schätzen wissen, dass sie da was bekommen, ja. Und mich verzweifelt das eher, weil ich mir denke, wir haben so überhaupt kein Bewusstsein mehr von diesen sozialen Rechten. Also wir leben das, was da einmal erkämpft und erlitten worden ist, damit sowas wie eine allgemeine Erklärung der Menschenrechte gegeben hat, damit das einmal möglich war. Mit dem tun wir eigentlich nichts. Ja? Wir tragen eher dazu bei, ein soziales Klima zu unterstützen, das ganz genau aufrechnet, wenn du nicht dieses oder jenes tust oder getan hast in deinem Leben, dann steht dir dieses oder jenes nicht zu. Ja? Dann kriegst du halt den Sozialmarktmarkerl und darfst halt dreimal in der Woche, ich weiß nicht um wie viel Euro einkaufen, aber du musst deine Bedürftigkeit nachweisen und dann scheint irgendwie die Ordnung in Ordnung zu sein. Ja?
Dankeschön. Wir haben jetzt 4 Wortmeldungen auf dieser Seite. Bitteschön.
Was ich immer noch nicht ganz verstanden habe, ist, was ist jetzt eigentlich das Ziel, oder ja, das Ziel, was man mit dem lösen will. Ja, am Anfang haben Sie gesagt, es geht darum, den politischen Aktivismus zu fördern. Da frage ich mich ja, was ist da der richtige Ansatz dafür? Dann später haben Sie gesagt, es geht darum, dass man die Arbeit, die jetzt sowieso gemacht wird, die aber nicht ausbezahlt wird, dass die dann auch entsprechende Entschädigung kriegt und irgendwas war noch, ich habe es jetzt vergessen. Mhm. Und ich frage mich auch immer, wenn ich jetzt zum Beispiel im politischen Aktivismus nehme, ja, was fördert da? Oder? Ja, wenn es wirklich darum geht, wenn ich wirklich irgendwas machen will, dann reicht mir jetzt, sage ich mal, das Existenzminimum ja auch, weil ich kann damit leben und wenn ich wirklich für Sachen einstehe, dann kann ich es mit dem ja machen. Und umgekehrt muss ich aber auch die Frage stellen, wenn jetzt Leute arbeiten und viel arbeiten, dann werden die trotzdem nicht politisch aktiv, sondern sie arbeiten nur viel mehr und wollen einfach nur viel mehr Geld. Und ich weiß nicht, ob die Motivation für die Menschen, ob das da irgendwas ändern würde und ob das der richtige Ansatz ist. Ich habe oft das Gefühl beim bedingungslosen Grundeinkommen, dass das eine super Idee ist und man versucht sich dann lauter tolle Sachen, die daraus entstehen, sie dann zusammenzudenken.
Dankeschön.
Naja, also tatsächlich will ich ja auch viel mit dem Grundeinkommen. Also es kommt nicht von ungefähr, dass Sie jetzt mehrere Dinge aufzählen können, von denen ich gesagt habe, das könnte es bringen. Ja. Das denke ich ja so oder das denken viele so. Ein Slogan, das vielleicht umfassend beschreibt, ist dieser Slogan Grundeinkommen in Freiheit tätig sein. Ja. Und das ist vielleicht auch der Punkt, wenn Sie sagen, politisch aktiv sein, können Sie jetzt auch wenn sie Existenz, also die Existenzsicherung, die es gibt, und sie kommen mit dem aus und dann engagieren sie sich halt politisch. Da habe ich halt Bedenken mit der Freiheit, die sie da haben, das einfach so zu tun, weil ich wüsste nicht, welche Form von Existenzsicherung sie da jetzt meinen könnten unter heutigen Bedingungen. Um Existenzsicherung zu haben, weiß ich nicht, entweder sie sind aus einer ganz reichen Familie, wo ihnen irgendjemand ein Erbe ausgesetzt hat und sie können von dem ihr Leben lang leben, das nehme ich jetzt einmal nicht an, das kommt eher selten vor. Aber ansonsten, ja, müssen sie ja mal erwerbstätig gewesen sein, um halbwegs ein Arbeitslosengeld zu bekommen. Das bedeutet aber dann, sie müssen dem Arbeitsmarkt ständig zur Verfügung stehen, das wird dauernd überprüft. Es gibt Sanktionen, wenn sie einen Termin versäumen, der ihnen vorgeschrieben wurde. Wenn sie die bedarfsorientierte Mindestsicherung, müssen sie ja nachweisen, dass sie kein Vermögen haben, dass niemand anderer in der Lage ist, sie zu erhalten. Also diese sozusagen diese Entscheidung, die kann ich ja jetzt so nicht treffen.
Ja, aber wenn es nur darum geht, dann könnte man ja auch sagen, man macht eine Förderung für alle Menschen, die sich politisch engagieren wollen.
Ja. Aber ich würde meinen, dass die Chance, eine demokratische Mehrheit für ein Grundeinkommen für alle zu bekommen, größer ist, als wie dass die Chance, ein Grundeinkommen für solche, die sich politisch engagieren wollen. Weil was sozusagen legitimiert diese Absicht und dieses Ansinnen gegenüber anderen Dingen, die ich mit einem Grundeinkommen tun möchte. Ne?
Ich denke, dass der Schritt ein bisschen weniger radikal ist. Ich meine, dass das Grundeinkommen sehr viel Veränderung bringt und dass es schwer abzuschätzen ist, was sich da nur ändert. Ich meine, es kann wirklich gut funktionieren. Mhm. Aber es ist einfach wirklich schwer zum Abschätzen. Und meine, da wäre es natürlich auch interessant, welche Hypothesen es da gibt, wie sich das entwickelt. Und wenn man jetzt zum Beispiel, wenn es jetzt nur um den politischen Aktivismus geht oder die Freiheit, wenn man das wirklich nur ganz gezielt macht, dann hat man diese Sache ja gelöst, ohne so immenses Risiko, sage ich jetzt einmal, einzugehen, das ganze System umzustellen.
Aber finden Sie nicht, dass wir im Moment in einem System sind, das durchaus auch immense Risiken mit sich bringt und wir tun so, als ob das irgendwie viel kalkulierbarer wäre?
Also dann ich vermute das mal, dass. Anders.
Bitte?
Dann ist aber das Ziel wieder anders. Freiheit war das Ziel.
Gut, wir haben der Herr gleich neben Ihnen, dann. Okay.
Also es knüpft ein bisschen an das an, was mein Vorredner gesagt hat. Also erstens selbst auf die Gefahren, dass ich da jetzt keine Lorbeeren kriege. Also ich bin froh, dass es die Leistung gibt, weil zumindest wird in dieser Gesellschaft über Arbeitsleistung ausgetauscht. Und ich möchte nicht, dass wir zurückkehren über andere Faktoren, wie zum Beispiel, dass jemand Angehöriger einer bestimmten Familie ist und einem deswegen sozusagen etwas an Geld zufließt. Also das halte ich ja zum Beispiel für eine Voraussetzung, dass wir überhaupt eine demokratische Gesellschaft haben, dass hier Arbeitsleistungen ausgetauscht werden. Soweit ich das aber verstehe, ist es ja überhaupt nicht von Ihnen intendiert, dass dies in irgendeiner Form und Weise angegriffen wird, weil es rennt ja auf das hinauf, dass Sie einfach ein Mindesteinkommen von 1.000 Euro verlangen und das bedingungslos für alle. Und das finde ich total okay. Also das finde ich, könnte man sofort ins Parlament tragen und fordern und wenn es da genügend Leute gibt. Nur meine Frage ist ja, das ändert ja an der gesamten Gesellschaft überhaupt nichts. Weil es bleibt ja die Erwerbsarbeit trotzdem erhalten und das ist ja auch meine Frage. Und was weiß ich, die Frauen, die halt jetzt in der Pflege tätig sind, die kriegen dann, sagen wir, vielleicht dafür 1.000 Euro, aber sie können weiterhin in der Pflege, in der Familie bleiben. Also die Frage ist sozusagen, was tun die dann? Also jetzt haben sie alle 1.000 Euro, ja, und was bricht jetzt aus? Deswegen bricht jetzt nicht die große Freiheit aus, dass da die Leute irgendwas anderes tun. Das ist aber doch so dargestellt worden und das glaube ich einfach nicht. Ja. Also da müsste ja eigentlich das, was Sie formulieren als Bedingungslosigkeit, ja, das müsste mal formuliert werden, dass die Vergesellschaftung über was anderes geht, also sozusagen über dieses Prinzip der Solidarität in einer Familie, und das müsste ja irgendwie der Motor werden. Und über das haben Sie leider nicht gesprochen.
Danke. Frau Appel, möchten Sie darauf noch eingehen?
Ach so, ich habe jetzt gedacht, Sie wollen ja gleich weitergeben. Ja, ich meine, finde ich spannend, so diese Spannung jetzt zwischen den letzten beiden Wortmeldungen. Für mich war es eher eine Spannung, ne? Also Sie sagen, die Freiheit bricht nicht aus, und Sie haben die Sorge, sie würde möglicherweise zu radikal ausbrechen, die Freiheit. Ja, also am Beispiel der Frau mit dem Pflege, also die dann 1000 Euro hat und die Pflegeleistung in der Familie erbringt, die Überlegung ist da schon, dass zum Beispiel gerade für die Situation von vielen Frauen sich massiv etwas ändern würde, wenn sie diese Sicherheit hätten, dass eine Leistung bedingungslos zur Verfügung steht. Und bedingungslos würde sie auch zur Verfügung stehen gegenüber jeder Lebensform. Ja? Also die Tatsache, dass viele Frauen heutzutage nur dann zu stabilen Einkommen kommen, wenn sie sich in bestimmten Beziehungen oder in bestimmten Beziehungsformen arrangieren, legitimieren oder wie auch immer, ja, das würde auch wegfallen. Und ich finde, das hat schon eine doch durchaus Sprengkraft. Und es soll eben nicht dazu dienen, ja, oder die Idee ist, dass das eher so wirkt, dass Frauen dann besser entscheiden können, ist es jetzt wirklich ihres, diese Pflegeleistung im Familienverbund erbringen zu wollen, oder sagen sie genau mit dieser Unterstützung einer materiellen Absicherung, nein, ich pflege nicht, und wir sozusagen auf Augenhöhe. Aber das Solidarische in der Familie war nicht mein Punkt. Sie hätten das Bedürfnis, das einzubringen. Nein. Ich kritisiere das eher, dass die Bedingungslosigkeit, ja, jetzt sozusagen in einer erzwungenen Form der Solidarität zum Teil in diesem Privatbereich delegiert ist, zulasten von Frauen. Und ich würde mir viel davon versprechen, ich bin gern bereit, über Solidarität in der Gesellschaft oder auch in der Familie zu diskutieren, aber da würde ich eben das Grundeinkommen als eine ganz wichtige Intervention sehen, um halbwegs bessere Ausgangsbedingungen zu schaffen, jetzt in einer materiellen, auf einer materiellen Ebene, als gegenüber der jetzigen Situation.
Ja. Dankeschön. Der Herr?
Ich wollte noch zwei Dinge ansprechen. Sie haben eingangs gefragt, was uns denn derzeit bedingungslos gegeben oder bedingungslos zur Verfügung gestellt wird. Da ist mir noch etwas eingefallen, an das wir uns seit Generationen gewöhnt haben, nämlich die Zurverfügungstellung des Grundschulsystems. Da fragt niemand eigentlich. Das kriegen wir alle bedingungslos, ohne dass irgendwer danach fragt. Das natürlich kostet das Geld, und das muss von irgendwoher kommen. Ja, eben. Das wäre beim bedingungslosen Grundeinkommen auch. Und wenn man jetzt zum bedingungslosen Grundeinkommen von etwa 1000 Euro kommt und weggeht von irgendwelchen Dörfern in Namibia, wo das angeblich funktioniert hat, Sie haben das ja seit vielen Jahren betrieben und wahrscheinlich auch durchgerechnet. Und wir haben gehört, es kostet etwa 1000 oder 100 Milliarden Euro für ein Staatsgebilde wie Österreich. Hat man da weitergerechnet, woher das Geld kommen soll? Oder wie soll das funktionieren? Ich kann mir das nicht recht vorstellen. Mehr als das jetzige Budget.
Ja, also mit dem Verweis auf das Schulsystem sprechen Sie noch einmal einen wichtigen Punkt an, weil natürlich das stimmt. Wir kennen so etwas wie steuerfinanzierte öffentliche Dienstleistungen, die natürlich ein großes Gut darstellen, ja, im jetzigen System, und die es ja auch dann weiterhin geben soll. Zu der Finanzierungsfrage noch einmal. Also es ist ja ganz wichtig, völlig klar zu haben dann auch, was sind die Gegenfinanzierungen gegenüber dem jetzigen System. Das heißt, es würden alle Leistungen, alle Sozialleistungen, die unter dem Grund, unter der Höhe des Grundeinkommens wären und jetzt ausgezahlt werden, die würden dann wegfallen. Ja. Und das ist schon ein großes Volumen natürlich. Ja. Also Arbeitslosenversicherung, Familienbeihilfe, also alle diese Dinge. Was bestehen bleiben würde, bitte? Pensionen zum Teil, ja, nach einer gewissen Übergangsphase, genau. Aber natürlich müssten auch neue Einnahmequellen erschlossen werden, beziehungsweise bestehende adaptiert werden. Also es ist bei den meisten Finanzierungsmodellen wird davon ausgegangen, dass es eine stärkere Progression bei der Lohn- und Einkommensteuer geben soll, damit über diese Art und Weise mehr hereinkommen würde oder die Verteilung auch besser gelingen würde. Es ist natürlich auch daran gedacht, Vermögen zu besteuern, Erbschafts- und Schenkungssteuer wieder einzuführen. Also alle diese Zugriffe, wenig überraschend, auch auf dort, wo Vermögen erworben ist, die würden natürlich zur Finanzierung eines Grundeinkommens herangezogen werden. In manchen Modellen ist auch gedacht, die Mehrwertsteuer zur Finanzierung zu benutzen. Das ist nicht das, was ich vertrete. In manchen Modellen wird auch über eine Wertschöpfungsabgabe nachgedacht, um den Faktor Arbeit nicht so zu belasten. Also ja, in diese Richtung.
Dankeschön. Der Herr?
Ja, ich beschäftige mich mit dem Thema schon ein paar Jahre. Zunächst war ich sehr skeptisch. Dann habe ich voriges Jahr mal einen Vortrag von dem Kollegen Schlag-Nitwett gehört. Da war dann das erste Mal und dachte, ja, eigentlich, das bringt was, das hat was für sich. Heute hat es mich eigentlich nur ein bisschen mehr begeistert, also okay, das sollte man weiter verfolgen. Weil die Finanzierung angesprochen worden ist, ich weiß nicht, ich glaube, der Herr Schlag-Nitwett hat voriges Jahr gesagt, das reicht im Prinzip, oder es gibt Berechnungen, wonach die derzeitigen Sozialleistungen, vermutlich also nicht nur die aus dem Bundesbudget, sondern von alle Sozialleistungen ungefähr 77 Milliarden plus der Verwaltungsaufwand, ungefähr 29 Milliarden ungefähr reichen würden, um das zu finanzieren. Und vor allem, was mein Gedanke ist auch dazu, wenn das bedingungslos wäre, dann gäbe es weniger Bittstellertum. Heute muss man wirklich ständig um irgendwelche Dinge ansuchen. Ich weiß jetzt ganz konkret, von wenn Sohn das Studieren angefangen hat, da muss man Familienbeihilfe ansuchen, da muss man Stipendium ansuchen, immer die gleichen Unterlagen vorbringen. Ich meine, es läuft so viel parallel in der Verwaltung, auch nicht da lässt sich so viel einsparen wahrscheinlich. Und der zweite Gedanke, weil es geheißen hat, ja, wenn wir 2000 Euro netto monatlich kriegt, dann würden die Leute nichts mehr arbeiten. Also das glaube ich eigentlich nicht, weil die Wünsche sind viel größer als 2000 Euro monatlich. Und ich habe einmal von einer Studie gehört, wonach das Einkommen ungefähr 56.000 Euro pro Familie oder Haushalt groß sein müsste, damit die Wünsche alle abgedeckt werden.
Dankeschön.
Ich glaube, wir trotzdem nur weiter arbeiten wollen. Also ich glaube, Nein, das glaube ich persönlich also, ganz und gar nicht. Das wollte ich ja gerade sagen. Also wenn es 2000 Euro kriegt, trotzdem würden die Leute arbeiten. Im ausreichenden Ausmaß. Manche vielleicht nicht, aber ich glaube, kann man wahrscheinlich vernachlässigen. Aber ich glaube, es würden trotzdem der Großteil der Leute weiterarbeiten.
Dankeschön. Wir haben hier eine Wortmeldung, dann haben wir hier noch zwei und Sie dann im Anschluss.
Also zurückgehend auf die Frage nach, wie sich das auf dem Arbeitsplatz auswirkt, ich würde gerne da herin die Frage stellen, wer wird mit 1000 Euro Grundeinkommen aufhören zum Arbeiten? Ich. Also sagen genau, Erwerbsarbeit meine ich jetzt natürlich, Erwerbsarbeit aufhören, nicht aufhören zum Arbeiten überhaupt. Ja. Also da kann man sehen, welche Auswirkungen wird das noch auf dem Arbeitsmarkt haben, bitte?
Und wer, wenn alle aufhören würden, die da sitzen?
Dann schauen wir, was wir machen. Dann gibt es vielleicht andere Arbeiten, die wichtiger sind. Also ich möchte jetzt als Beispiel vielleicht die Gärtnerei am Leisenhof, die vielleicht einige von Ihnen kennen. Ja? Da gibt es vielleicht einen Stundenlohn von 2 oder 3 Euro und die können eigentlich nur deswegen überleben, weil es da eine ganze Menge Menschen gibt, die dort umsonst arbeiten, für ein bisschen Gemüse und ein Mittagessen. Und einer, der das hauptsächlich dort betreibt, der ist dort von früh bis spät, im Sommer heißt es von 5 Uhr in der Früh bis um 9 Uhr auf Nacht dort und bekommt nichts dafür. Der lebt vom Gehalt seiner Frau. Und der macht es, weil ihm die Arbeit Spaß macht. Und wie war denn das, wenn wir alle auf einmal die Möglichkeit hätten, eine Arbeit zu machen, die uns Spaß macht? Wie?
Ja, kein gutes Zeug.
Wieso sein? Wieso muss denn das immer so sein? Das war auch nicht immer so. Es darf sich doch verändern, das Leben. Wir glauben immer, wir müssen alles festhalten. Das sind solche Errungenschaften. Es darf sich doch was verändern im Leben, oder? Und wie war denn das, wenn diese ganzen Existenzängste auf einmal alle weg waren, die so viele Menschen haben und die deswegen irgendeinen Job machen müssen, der ihnen überhaupt nicht entspricht? Nur weil sie Angst haben, dass sie dann nichts mehr zum Leben haben. Wie war denn das, wenn wir auf einmal diese Angst nicht mehr haben müssten? Wenn wir nicht mehr gegeneinander konkurrieren müssen, sondern wenn wir miteinander was tun könnten? Ja, das war vielleicht ein Problem, ja. Das war vielleicht ein Problem, genau. Also ich würde mich freuen, wenn das
gut.
Und ich würde mir sicher irgendwas finden, was mir Spaß macht.
Das wäre schön. Was ich sage. Wir haben jetzt noch 5 Wortmeldungen. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Ich würde sagen, wir fassen jetzt zusammen, also dass Sie einfach Ihre Wortmeldung, Ihre Frage abgeben und dass wir es dann gesammelt beantworten, damit wirklich nur jeder jetzt die Gelegenheit hat, der 6 Personen, dass er sich da artikulieren kann. Bitteschön.
Ja, also ich habe auch den festen Glauben, dass die meisten Leute gerne nützlich sein wollen und dass Arbeit nicht nur dazu ist, um Geld zu verdienen, sondern, also ich hätte auch überhaupt keine Bedenken. Und ich habe in einem Wohnhaus gelebt, wo also ein Ausmaß an gegenseitiger Hilfe praktiziert worden ist. Wie meine Kinder klar waren, habe ich überhaupt nie Schwierigkeiten gehabt, vorzugehen, weil die habe ich dann am Abend habe ich es gegessen und gewaschen wieder bekommen. Also da haben die Leute einfach miteinander, es sind 36 Leute miteinander auf Urlaub gefahren und wir haben irgendwelche Spielhäuser für die Kinder gebastelt oder es sind auf einmal alle haben unten im Garten Abend gegessen. Also ich glaube, es gibt da wirklich sehr viele Möglichkeiten und das war ein Haus in Linz mit 6 Stockwerken und je, also 2 Häuser waren es eigentlich mit je 18 Wohnungen und da gibt es sehr viele Möglichkeiten zu arbeiten, wenn man nicht Geld dafür kriegen muss. Also stell dir mal irgendwie sehr angenehm vor.
Dankeschön. Ich will es gleich nach hinten weitergeben. Bitteschön. Danke.
Ich möchte einen kleinen Sprung in die Zukunft machen. Die Produktivität in unserer Gesellschaft, also in der Industriegesellschaft, ist so hoch, wir werden in Zukunft weniger arbeiten müssen und wir müssen uns daran gewöhnen, auch weniger zu arbeiten. Das heißt, die Gesellschaft ist in einem Umbruch und vielleicht erfüllt sich dann für Sie der Wunsch ganz schnell, dass es dann eben ein Mindesteinkommen geben muss. Ja.
Dankeschön. Zweiter Herr mit der Brille, dass das Mikrofon bitte bekommt.
In einer Zeit, in der die Bäckereien so viel Brot und Backwaren produzieren, dass die Konsumenten am Abend eines Geschäftstages auch noch frisches Gebäck einkaufen können und ein Drittel von dem, was im Laufe des Tages oder in der vorausgegangenen Nacht produziert worden ist, landet am Müll. Also in einer Zeit, in der wir eher überversorgt sind, wie auch meine Vorrednerin festgestellt hat, ist es, glaube ich, eine Illusion, dass alle Menschen zur Erhöhung der Produktivität beitragen. Es gibt vielleicht noch Zwillingsberufe, die man nicht unter besonders produktiv einreihen kann. Und selbst wenn man so einen Beruf ergreift wie ich habe Vermessungswesen studiert, kann es passieren, dass man daraus nicht das Einkommen erzielt, was man von einem Zivilgeometer erwartet. Das hat aber auch mit den Angestellten zu tun, die ich aufgenommen und habe und auch wieder entlassen habe oder halt gekündigt habe, beziehungsweise sind sie auch freiwillig weggegangen. Auf jeden Fall muss ich schon also noch sagen, ich muss nicht von den 660 Euro brutto Pension von der BVA leben. Ich habe von der Wohlfahrtseinrichtung der Ziviltechniker auch eine Berufsunfähigkeitspension, die ist ca. 30 Euro niedriger. Und die zwei Pensionen werden in einen Topf geworfen. Und ich habe theoretisch die Möglichkeit, dass ich mir da in einer dem Ziviltechnikerwesen fremden Tätigkeit was dazu verdiene. Aber von dem, was ich dazu verdiene, muss ich von jedem Schilling Werklohn oder was immer ich bekomme, 33-35% Einkommensteuer zahlen und vielleicht auch Sozialabgaben. Und solange die Abgaben auf Arbeit eben so hoch sind, überlegen sich viele, das zu machen, wann es überhaupt theoretisch möglich ist. Und da
danke.
Fang ich von dem schon an, weil die Landesgeschäftsführerin vom AMS Oberösterreich hat erklärt, Herr Pretzl, wenn Sie einen rechtskräftigen Pensionsbescheid haben, dann können wir nichts mehr für Sie tun. Ich bin neugierig, was da nach den geplanten Neuerungen des Sparpaketes.
Dankeschön. Wir haben jetzt da drei Herren an der Wand. Fangen wir einfach unten an und gehen wir aufwärts.
Ja, ja, Sie sind von sehr guten Prämissen ausgegangen. Sie haben gesagt, dass die Löhne für sehr ähnlich aussehende Arbeit verdammt ungerecht verteilt sind. Dem kann ich absolut zustimmen. Ich kann zustimmen dazu, dass die Einkommensunterschiede viel zu groß sind. Es gibt in Österreich kein Recht auf Arbeit. Es gibt viele ältere Arbeitslose, die um Arbeit betteln, die gerne arbeiten würden und keine Möglichkeit dazu haben. Aber ich kann in keiner Weise daraus folgern, dass man dann für jeden ein Grundeinkommen ein bedingungsloses schafft. Dann soll man doch für eine gerechtere Verteilung der Einkommen kämpfen, dann soll man für ein Recht auf Arbeit kämpfen. Aber ich sehe, ich kann das nicht nachvollziehen, dass man damit ein völlig unvorhersehbares Experiment macht.
Dankeschön. Bitteschön.
Ja, ich möchte noch kurz was dazu sagen, weil ich zuerst gehört habe, dass jemand glaubt, dass dann plötzlich die ganze Gesellschaft zusammenbrechen würde, weil niemand mehr arbeiten mag. Natürlich gibt es viele, die, weiß nicht, 2.000, 3.000 netto haben, die werden wahrscheinlich wegen 1.000 gratis Euro nicht aufhören zu arbeiten. Es gibt aber sehr viel und gerade im Handel ist das weit verbreitet, außer man ist Filialleitung oder Vertretung, wo man nur 20 oder 32 Stunden angestellt wird, auch wenn man mehr will, weil einfach in einer Filiale mit 5, 6 Leuten dann die Urlaubszeiten und Krankheitszeiten etc. besser zu handeln sind. Das heißt, da werden unzählige aufhören zu arbeiten. Die kriegen nämlich netto 1.100 irgendwas außer. Ja. Nicht schlecht, aber die Plätze werden nicht nachbesetzt. Die Firma wird nicht mehr zahlen. Und das macht keiner, wenn er 1.000 gratis kriegt. Das ist meine Annahme.
Dankeschön.
Ja, irgendwer muss die Arbeit aber machen. Sonst kriegen wir keine Güter mehr, oder?
Ich habe noch eine Frage, die mir keine Ruhe... Die mir keine Ruhe lässt. Was ist passiert in Namibia? Haben die Leute aufgehört zu arbeiten? Liegen die in der Hängematte? Bestellen die ihre Felder noch? Oder was war dort?
Gut, also wir haben jetzt ein Sammelsurium an Wortmeldungen, Meinungen. Es ist ein sehr emotionales Thema. Es ist natürlich jeder auch persönlich betroffen von solchen Themen und dadurch haben wir auch dieses bunte Spektrum. Ich würde Sie bitten, jetzt nochmal abschließende Stellungnahme, wo Sie doch zumindest einiges abdecken können, was Sie jetzt noch gekommen ist.
Ja, fang beim letzten an, Namibia. Das ist eine Gesellschaft, natürlich in Teilen noch eine agrarisch orientierte Gesellschaft, aber nicht einmal das sozusagen funktioniert, dass Menschen dort Land haben, das sie selber bestellen können. Also Tatsache ist, dass in diesem Dorf sowieso eine ganz hohe, nach unseren Maßstäben jetzt, Erwerbslosenquote da ist. Ja? Also sozusagen an dem kann man es jetzt nicht messen. Ja? Also darauf ist jetzt schwer Antwort zu geben nach unseren Maßstäben. Aber sie haben nicht aufgehört, ihre Subsistenz zu betreiben. Also das ganz eindeutig nicht. Ja? Weil sie ja auch von dem, was sie da bekommen haben, so nicht einfach leben hätten können oder ihnen auch nicht die Möglichkeit gegeben ist, das alles zuzukaufen, was sie brauchen würden, wenn sie jetzt nicht einmal mehr Maniok oder was auch immer anbauen. Ja? Also Ihre Subsistenz haben Sie aufrechterhalten und haben sich ein Stück darüber hinaus in Tätigkeiten gewagt, so könnte man das vielleicht sagen. Ja? Und keine Sorge, es wird keine unvorhergesehenen oder wie war die Formulierung, unvorhersehbaren Experimente geben, wie jetzt die eine Formulierung gewesen ist. Es ist natürlich in Ländern wie Österreich dann auch ungleich schwieriger, geschweige denn in Europa, jetzt ist es, glaube ich, doch der Ohrring, oder? Na? Ich habe irgendwie da so ein Nebending im Ohr. Ein Experiment hier in Österreich in irgendeinem Dorf durchzuführen, das würde nicht sehr viel Sinn machen, ja, naheliegenderweise. Also keine unvorhergesehenen Experimente und ja auch deswegen nicht, weil es ja darum geht, und das ist ja auch mein Ansinnen, warum ich bereit bin, so einen Abend hier zu bestreiten, weil es ja darum geht, in einem demokratischen Verfahren dazu zu kommen, dass wir uns als Bürger und Bürgerinnen dieses Landes oder als Bürger und Bürgerinnen der Europäischen Union darauf verständigen, dass es eine solche Ordnung geben sollte, wie die mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Wenn wir uns darauf nicht einigen, dann wird es das nicht geben. Ich glaube nicht, dass wir irgendwie demnächst eine Regierungsform haben, die das verordnet. Ja? Da wird es viel eher etwas geben, eine Regierungsform geben, die wieder verschärft im Rahmen der Mindestsicherung oder der Notstandshilfe. Es gab kurz einmal das Gerücht, die Notstandshilfe wird abgeschafft. Ja? Also damit ist viel eher zu rechnen, als wie, dass wir eine Regierung bekommen, die in Österreich schlagartig das Grundeinkommen einführt und sie müssten dann dagegen protestieren. Nein, also es ging ja viel eher darum, dran zu bleiben, und das ist, den Punkt möchte ich schon noch einmal deutlich machen, dran zu bleiben, sehr genau zu schauen, wofür gebe ich mich aktuell her. Ja? Also sich die politische Meinung bezüglich dieser Zusammenhänge von Leistungsgerechtigkeit, Einkommensgerechtigkeit, gesellschaftlichem Ansehen, sich noch einmal vielleicht neu zu bilden. Das ist eigentlich das, wofür ich plädiere. Ich habe eingehend einmal diesen Begriff des Popanz gebraucht, von dem ich glaube, dass der irgendwie stark präsent ist in unserer Gesellschaft, dass wir glauben, wir sind zu einer einigermaßen gerechten Ordnung miteinander gekommen. Und das sehe ich eigentlich so sehr wenig. Und dem ein Stück die Legitimation zu entziehen, das muss ja nicht irgendwie besonders radikal sein, aber dem ein Stück die Legitimation zu entziehen und zu sagen, sei es jetzt eben Gehaltsunterschiede sind zu groß oder was auch immer, das wäre, glaube ich, eigentlich ein entscheidender Punkt. Und das Recht auf Arbeit, sich dafür einzusetzen, das war jetzt, glaube ich, auch so ein Appell, es eher in diese Richtung zu versuchen. Ich glaube, aus guten Gründen ist eigentlich kaum in irgendeiner Verfassung, jedenfalls der westlichen, ursprünglich westlichen Staaten, so ein Recht auf Arbeit verankert. Wenn sich die Politik zu nahe dorthin begibt, Arbeitsplätze zu sichern, das ist vielleicht die aktuelle Umformulierung, ja, in ein Recht auf Arbeit, sozusagen eine Arbeitsplatzgarantie zu geben, dann sieht man ohnehin, dass sich die Politik damit extrem in die Geiselhaft von Wirtschaft begibt. Weil die Politik kann außer im öffentlichen Dienst und durch sozusagen Finanzgaben, Steuergeldgaben, ja nicht direkt Arbeitsplätze schaffen, sondern ist natürlich darauf angewiesen, dass die dafür vorgesehenen wirtschaftlichen Akteure die Arbeitsplätze schaffen. Und wir haben ja jetzt aktuell die Situation, dass durch diese Orientierung an Gewinn, an schnellen Gewinn, an hohen Profiten, die Unternehmen ja nicht so agieren, dass sie als erstes Ziel sehen, Arbeitsplätze zu schaffen, sondern sie müssen die Renditen bedienen und sie müssen rationalisieren, um möglichst wenig teure menschliche Arbeitskraft einzusetzen. Wenn die Politik aber weiterhin Arbeitsplätze haben möchte, weil das ihre Wiederwahl sichert, alle paar Jahre, dann kann das eigentlich nur eine unheilige Allianz werden, weil dann unterstützt die Politik die Dynamik nach immer schlechteren Erwerbsarbeitsplätzen, nach einer immer geringeren Lohnquote der unselbstständig Erwerbstätigen am Gesamteinkommen. Ja. Also diese Tendenz, die wir jetzt haben, sowas wie ein Recht auf einen Arbeitsplatz durch die Politik zu sichern, ist eine schlechte Tendenz, gerade für die am unteren Ende der Einkommensskala sind. Das ist genau das, warum es zu so einer Prekarisierung von Beschäftigung kommt, gestützt sozusagen mit den von uns demokratisch legitimierten Regierungen. Und da, genau aufgrund dieser Zusammenhänge, ist, glaube ich, schon legitim, die Frage zu stellen, ob es dann nicht besser wäre, uns miteinander darauf zu verständigen, dass all das, was wir bereit sind, füreinander und für die Gesellschaft zu leisten, in Form eines solchen bedingungslosen Grundeinkommens abgegolten werden könnte. Im Sinn einer politischen Kategorie.
Dankeschön. Ja, wir haben es gesehen, ein sehr spannendes Thema. Es gäbe noch sehr, sehr viel zu besprechen. Das war jetzt einmal ein kleiner Einstieg da hinein, für mich zumindest und ich denke auch für viele da. Und wir könnten noch sehr, sehr viel weiter diskutieren. Ich möchte jetzt mal die nächsten zwei Veranstaltungen des Kepler Salons ankündigen. Am Montag, den 20. Februar, also in einer Woche, haben wir auch ein sehr spannendes Thema auf einem ganz anderen Feld. Es geht um das Thema Chemikalien und Nachhaltigkeit über den modernen Einsatz von Chlor. Also ich denke, da gibt es auch viel Interessantes zu erfahren. Vortragende sind Klaus Blum, er ist Chemiker und im Management der Wacker Chemie AG und Peter Schmittinger, er ist Physiker und Experte auf dem Gebiet der Spezialchemie. Am Donnerstag, den 23. Februar, gibt es wieder um 12.30 Uhr einen Mittags-Kepler-Salon. Zu Gast ist Herr Weiß, er ist Betriebswirtschaftler, Unternehmensberater und leitet das Transferzentrum für Unternehmensgründung an der Fachhochschule Oberösterreich. Und zum Vortrag wird Frittatensuppe serviert. Ich lade Sie herzlich ein, zu kommen. Ich möchte Sie auch noch kurz auf den Freundeskreis des Kepler-Salons hinweisen, der die Arbeit des Kepler-Salons unterstützt. Sie können sich gerne informieren, Sie können sich auch gerne anmelden und damit diesen Kepler-Salon auch ein wenig zu unterstützen. Ich möchte mich jetzt bei Ihnen allen bedanken für Ihre vielen, vielen Beiträge, für Ihre Gedanken und ganz besonders bei Ihnen für Ihren Vortrag und dass Sie unseren Denkrahmen Grundeinkommen ein wenig erweitert haben, so hoffe ich. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, lade Sie ein, auch noch ein bisschen hier zu sein. Bis 22 Uhr ist der Kepler Salon offen. Auch die Frau Appel wird noch ein wenig hier sein. Sie muss aber noch den Zug nach Wien erreichen, also nur mehr kurze Zeit. Aber vielleicht haben Sie noch Lust und Laune, bei einem Bierchen weiter zu diskutieren. Dankeschön und auf Wiedersehen.